Ich habe einen Big Rohrpost-News für dich. Man glaubt es kaum. Die Welt der Rohrpost ist nicht tot. Hallo Christoph.
Oh, hallo Mathis. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen müde.
Ja, ich auch.
Campen und habe mir jetzt einen Kaffee gemacht, um mich ein bisschen aufzupäppeln. Ich hoffe, ja. Wir kriegen das Tempo noch ein bisschen erhöht.
Ich hatte gestern einen kleinen Notfall. Ich hatte ein Coffee Emergency. Ich war nämlich leer. Und in meinem Quest des Kaffeedaseins, von dem ich ja schon berichtet habe in vorherigen Folgen, habe ich jetzt gemerkt, ich möchte eigentlich so Support Your Local Roaster mäßig unterwegs sein. Und habe ich mir gestern gegönnt. Hab mir einen kleinen Treat-Yourself-Tag gegönnt und bin rausgefahren, nachdem ich ganz viele Dinge immer in der Wohnung erledigt habe und so, mich richtig motiviert. Ja, ich habe hier geputzt und Sachen gemacht und aufgeräumt und gewaschen und. Und dann dachte ich so, jetzt gönne ich mir und ich fahre jetzt zu einer Rösterei in der Nähe. Mhm. Dann habe ich da eine halbe Stunde verbracht, indem ich auf Gitons gestarrt habe. Ich habe mich sogar mit dem, ich glaube, Besitzer unterhalten. So.
Hast du auch so getan, als hättest du Ahnung? Oder,
Nee, ich habe explizit, ja und nein. Nee, ich habe explizit gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Damit habe ich das Gespräch begonnen. Und dann habe ich aber direkt gesagt, nee, aber ich möchte Folgendes. So. Beziehungsweise, ich habe gefragt, ob die halt, die hatten auch so Zettelchen, weißt du, auf ihrem, so war das Kaffee und da stand dabei, ey, das ist fancy Kaffee und so weiter und so fort und guck mal hier, der ist aus der Anbauhöhe aus Kolumbien oder so mit nussigen, schokoladigen Karamellaroma, so.
Ja.
Und ich wollte, da stand überall bei, dass der gewaschen ist und ich wollte wissen, habt ihr auch ungewaschenen?
So, weil ich ist das wichtig? Was ist der Unterschied zwischen gewaschener und ungewaschenem?
Waschen ist der Standard, die Bohnen werden quasi aus der Frucht entfernt, gewaschen und dann hast du wirklich nur die Bohne. Ohne Frucht drum. Bei ungewaschenen wird die ganze Frucht quasi fermentiert und dann am Ende die Bohne rausgenommen.
Aber es geht gar nicht um Waschen, sondern also die werden dann gepoolt oder
das, ja, also das Waschen ist tatsächlich auch gewaschen in Wasser und so und dann halt getrocknet und so weiter und so fort. Und das Ding ist, ungewaschen ist extrem teuer, wohl. Also ist quasi Verdopplung des Preises.
Warum?
Weil das halt wohl also ist einfach aufwendiger, hat er gesagt. Ich habe mich dann ja mit ihm unterhalten so, und er hat gesagt, nein, das machen wir gar nicht. Das kriegst du hier nicht, dafür musst du in die Innenstadt. So, das verkauft sich hier nicht. Die hatten auch wohl mal welche, aber dann nur so zeitweise. Das ist halt richtig exklusiv, wie man so schön sagt. Wenn man meint teuer und Luxus, dann sagen die Leute exklusiv. Ja, das ist ein exklusives Produkt. So wie Wohnungen exklusiv sind.
Aber du hattest das natürlich schon zu Hause die ganze Zeit ungewaschen und dachtest, das wäre normaler Kaffee oder... Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich hatte zumindest nicht so, also ich wusste, dass es was Besonderes ist, aber ich wurde ja gehuckt von einem Kumpel, der mir das einfach mitgebracht hat. Und ich hatte ja schon mal gesagt, glaube ich, dass ich später herausgefunden habe, dass es der teuerste Kaffee ist, quasi, den man bei denen kaufen konnte, wo er das her hat. Und ich halt den am liebsten mochte. Und der ist wirklich so speziell für mich. Eigentlich gar nicht so mega speziell, aber irgendwie fühlt sich im Mund einfach geil an. Und ich suche dieses Mundgefühl. Das ist eigentlich alles, was ich suche. Gar nicht mal so die Aromen und so weiter. Die schmecke ich echt eh nicht. Oder die kann ich zumindest nicht klar identifizieren. Aber das Gefühl im Mund ist ein geiles.
Aber ist es denn cremiger oder was heißt Mundgefühl? Also das muss ja, wenn du das durch den Mund, wie bei so einer Weinverkostung durch den Mundraum einmal durchschießt, so dieses Chuku, 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 dann muss es ja eine gewisse Konsistenz haben. Ja. Das meinst du doch mit Mundgefühl. Und was?
Genau. Also es füllt den Mund aus. Ich hab gesagt vollmundig. Der hat mich korrigiert und meinte, nee, so ungewaschene und wenig geröstete, die sind nicht vollmundig. Deswegen weiß ich jetzt überhaupt nicht, was vollmundig bedeutet. Ich dachte, das ist genau das, ja ich dachte, es sei exakt das, was ich erlebt habe, aber anscheinend nicht. Ich würde es als vollmundig betrachten. Und es ist halt wirklich, ich habe das Gefühl, es füllt meinen gesamten Mund aus und legt sich so eine leichte, wahrscheinlich Öligkeit oder so auf den...
Ja, aber auf meine Zunge und so weiter Tricks? Drauf. Kannst du nicht noch ein bisschen Stärke hinzugeben oder so dem Kaffee?
gut möglich. Ja, und ich habe mich mit ihm unterhalten so ein bisschen. Erstmal die eine Verkäuferin da habe ich absolut überfordert. wenn da zwei aufeinandertreffen, die keine Ahnung haben, aber beide stehen in einer Kaffeerösterei, ist nicht so praktisch. Also ich habe so versucht, das Gespräch zu suchen. Ich habe gedacht so, ich komme da an und ich sage, was ich, wonach ich suche oder dass ich diesen Kick suche.
Ja.
Und sie war damit komplett überfordert, weil sie hat offensichtlich gar keine Ahnung. Sie war wirklich nur Verkäuferin. Und sie wusste nicht mal, was das bedeutet. Also ich habe gefragt, ob sie auch ungewaschenen oder natürlichen oder naturell produzierten. Und sie wusste halt nichts damit anzufangen. Und dann hat sie den Chef geholt und so. Und dann habe ich mich mit dem Chef dann noch unterhalten. Und dann kam klar, okay, sie offensichtlich hat sie nur wirklich verkauft und er war der mit der Ahnung. So. Und ich hatte so ein bisschen gehofft auf so eine richtige Beratungsexpertise.
Das, wo man sich immer verfürchtet, also ich fürchte mich ja immer vor Beratung, weil mich das total, weil da so eine Erwartungshaltung an mich gestellt wird. Aber wenn man das dann mal einfordert und das dann nicht bekommt, also
ist schon schade. Genau. Das war so, in dem Fall war ich war ja so drauf. Ich kam da an, ich hatte gerade meine Wohnung aufgeräumt, ich war gut drauf. Ja, ich war, der Samstag war ein schöner Tag, so. Und dachte ich, ich mache jetzt ein bisschen so ein Gönn dir Zeit. Und ich will mich jetzt halt beraten lassen und ich will am besten verkosten und so weiter und so fort. Auch da, so, sie haben genau einen Kaffee da. Jetzt gerade, also sie haben ganz viele Sorten, aber halt in Maschine und so weiter zum Probieren haben sie genau einen. Und einen Espresso. Und dann war ich so, naja, gut, dann nehme ich einen. Und mal sagen, ich habe die probiert. Ich fand ihn nicht so geil. Und dann habe ich mir nachher noch, also da komme ich gleich zu, habe ich auch noch das Espresso nachher geholt. Und den fand ich auch wirklich, den fand ich wirklich nicht gut. Also das ist Geschmackssache, das weiß ich. Aber ich fand ihn richtig, also da hatte ich bei mir alles zusammengezogen, als ich den getrunken habe. Und ich sage nicht, dass es schlecht war. Ich sage nur, dass er mir überhaupt nicht geschmeckt hat. So, ich glaube, da ist sehr viel Geschmackssache bei.
Vielleicht fand ihn ultra sauer. Bist du kein Kaffeetrinker. Vielleicht brauchst du einen Kaffee, der nicht nach Kaffee schmeckt.
Genau, das ist halt mein Ding. Ich habe diesen mega geilen Kaffee bekommen vom Kumpel. Und ich glaube, der ist einfach... Ja, weiß ich. Der ist einfach perfekt. Und der ist vielleicht nicht ganz so kaffig, wie andere Leute ihren Kaffee mögen. Das ist, glaube ich, so das Ding. Ich mag ihn auch, glaube ich, nicht so doll geröstet. Ich suche nach einem bräunlicheren, weißt du, so
einen hellbraunen. Aber ein Light Roast ist doch, habe ich gelernt in der letzten Folge, ein Light Roast ist immer sauer, oder?
Ja, aber genau das habe ich nicht beobachtet bei dem anderen. Das ist halt das, also, ne, das ist halt so das Ding. Er ist irgendwie, auch der Typ hat mir das alles gesagt und meinte auch, du schmeckst dann ja kaum noch Kaffee, sondern nur noch Frucht und so, wenn du so einen nimmst. Das kann ich ja nicht bestätigen, irgendwie, weiß nicht, ich habe den auch, ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt auch schon so, bin ich jetzt nostalgisch gegenüber. Ich habe den auch lange nicht mehr gehabt, ich habe jetzt 2 Monate oder so einen anderen getrunken. Aber, naja, ich hatte auf jeden Fall meinen Gönn-Dir-Tag. Zumindest hatte ich ihn vor. Und dann bin ich da wirklich die ganze Zeit vor diesen ganzen Tüten gestanden und so weiter. Und dann habe ich eben gesagt, gut, ich nehme jetzt einen mit. So ein reiner, jetzt von der Beschreibung, der jetzt für mich ganz gut klang. Habe mich dann entschieden. Ich habe die ganze Zeit raufgelugt auf so eine Geschenkbox, wo dann 3 verschiedene drin waren zum Probieren.
Aber einer davon war der ausgestellt war. Das heißt, so, das ist nur eine 2 von 3 Chance.
Ganz genau. Ganz genau so war das. Und allgemein waren das halt alles große Packungen dann, auch in dieser Geschenkbox. Und ich dachte, ja, die brauche ich halt nicht weg. Ich bin halt ich trinke den halt alleine. Also meine Frau trinkt halt nur hin und wieder einen mit. Und irgendwie lohnt sich das gar nicht. Ich kriege den gar nicht weg. Und dann habe ich da halt auf jeden Fall nichts gekauft, habe noch einen zweiten dazu gepackt. War dann fertig, habe mir dann halt mein Käffchen da geben lassen und bin dann nochmal zur Kasse und habe dann gesehen, hinter der Kasse waren irgendwie so Probierboxen. Also nicht Boxen, sondern so viele kleine Tüten und ich hätte einfach alle kaufen können und so durchprobieren, was ich dann im Nachhinein erst gemerkt habe, habe ich mir noch 2 davon mitgenommen. Dann bin ich wieder rausgegangen, habe mich wieder hingesetzt, bin dann wieder reingekommen, habe mir noch ein Eis geholt. Und bin dann auch noch durchgelaufen, hab mir dann noch Schokolade gekauft. Das war ich auch noch so ein nice Schokolade.
Und wie Schokolade fühlt man sich dann so als jemand, der 5-mal in den gleichen Laden geht und dann die, was sagt
richtig
die,
komisch.
Grüßt man dann die Kassiererin? Ach, ich bin übrigens wieder da, ich habe mich nochmal umentschieden, oder?
Die war auch so am Ende, ich kam nochmal rein und meinte dann so, ich hätte jetzt gerne noch einen Presso.
So. Aber ich dachte, den mochtest du nicht.
Das kam dann sozusagen erst, habe ich jetzt rausgefunden. Ich bin das 4. Mal dann irgendwie zur Kasse gegangen und es war mir wirklich unangenehm irgendwie, weil es waren auch Leute dran und sie meinte, ja, ich mache erst die Leute und dann kommt sie zu mir. Ich hatte den Eindruck, das war passiv-aggressiv, aber naja. So, und auf jeden Fall, ich bin da wirklich so schlawinert, sag ich mal. Ich bin da so, ne? Durchgeschlendert, immer wieder rein, immer wieder raus. Und habe mich dann kurz unterhalten mit dem Chef und so, wirklich so, ich war in so einem Modus. Ich glaube, so einen Kunden will man nicht haben eigentlich. Wobei, ich habe da am Ende richtig viel Geld gelassen. So unterm Strich. Ja, aber ich habe ihr auch noch Trinkgeld gegeben. 2 Euro. Als er schlecht gewissen hat. Ja, und das war mein kleiner Rösterei-Ausflug.
Ich könnte da nie wieder einkaufen gehen. wenn das mein erster Eindruck gewesen wäre, sozusagen, wenn ich das hinterlasse. Ich glaube, ist ja albtraumhaft.
Ja, aber man muss ja dann, also in dem Fall war ich ja in dem Modus, deswegen war es nicht ganz so schlimm. Ja. Und ich habe mir da halt gegönnt, habe dann eine halbe Stunde rumgesessen, habe dann mein Käffchen getrunken.
Warst du alleine unterwegs?
Ich war alleine unterwegs. Ich hatte freie Bude hier. Ja. Naja, das war mein gestriger freier Tag. Dein Wochenende war auch ganz schön spannend, habe ich gehört.
Ich war das Wochenende campen auf einem Campingplatz bei einem befreundeten Pärchen, das einen Dauercampingplatz besitzt. Also schon
tief drin ist, sagst du.
Da ist man schon drin in diesem Camping-Game. Ich bin ja nur Teilzeitcamper, habe aber dieses Jahr auch schon einige Campingplätze gesehen durch meine Reise und war noch so ein bisschen im mentalen Modus halt einfach so.
Ja.
Zum ersten muss ich sagen, ich habe zum Frühstück Erdbeeren gegessen und da hatte ich viele
frisch gepflückt.
Von dem lokalen Hof da. Und da möchte ich eine Überleitung machen zu letzter Folge und bei allen Leuten mich bedanken, weil das war wirklich ein Ausschlag. Ich habe von mindestens 3 bis 5 Leuten die Meldung bekommen, dass Blaubeeren ja gar nicht so unrobust sind, wie ich das behauptet habe. Und dass es diverse Blaubeerfelder auch bei mir in der Nähe gibt zum selber pflücken. Ja. Da möchte ich mich bei allen bedanken.
Grüße gehen raus an Lokalreporter.
Unter anderem auch deine Frau hat mich persönlich angeschrieben mit so einem Text. Ich zeige es in die Kamera. Wie ich es doch wagen kann, solche Unwahrheiten zu behaupten in diesem Podcast. Also ich finde es gut. Ich glaube, ich werde dabei bleiben, Unwahrheiten zu behaupten, weil das doch ganz schön Engagement gezogen hat für eine Sache, die ich eigentlich also unter der Haube weg erzählt habe.
Aber da muss man natürlich sagen, das ist ja keine neue Erkenntnis. Ich meine, wir erzählen die Wahrheit hier mit jede Woche, wie wir gerade Bock haben. Ne? Muss man ja ehrlicherweise sagen. Das ist doch so ein Ding, das ist doch so unser Motto
quasi. Das hat Leute wirklich getriggert.
Die Luft hier oben ist erlogen. Das ist eigentlich. wir sitzen gar nicht auf dem Pferd. Ich weiß nicht, ob ihr es nicht wusstet, aber.
Naja, das hat Leute auf jeden Fall extrem getriggert und die waren sehr engagiert, deswegen vielen Dank dafür. Ich werde demnächst auf ein Blaubeerfeld gehen und das nochmal mir persönlich angucken. Vielleicht ist auch diese ganze Blaubeerfeld-Sache, vielleicht ist es ja eine Lüge. Vielleicht will die Blaubeerlobby uns das weismachen, dass es diese Felder gibt und in Wirklichkeit ist da gar kein Feld.
Aha.
Nee, ich war auf dem Dauercampingplatz, beziehungsweise ich war nicht auf dem Dauercampingplatz, ich war auf dem richtigen Camping, also auf dem Campingplatz und hatte dann sozusagen Gehzugang zu den Dauercampingplatzzellen.
Ja.
Und das ist schon spannend, was da aufgebaut ist, ne? Ich weiß auch nicht ganz, wo so sich die Menschen trennen, die sich entscheiden zwischen Schrebergarten und Dauercampingplatzparzelle, weil das ist, gefühlt ist das die gleiche Welt.
Ist fließend, ne, der Übergang eigentlich.
Aber die haben da richtig was aufgefahren. Das ist wirklich, du denkst so, Camping, das ist noch so natürlich irgendwo, aber das hat nichts mehr mit Natur zu tun, so ein Dauercampingplatz. Nix mehr.
Denkt man gar nicht, wenn ich an so eine große Fläche denke, wo einer einfach gesagt hat, hier ist Parzelle 1, hier ist Parzelle 2, das klingt für mich nach Urwald eigentlich, bin ich ehrlich. Ja,
man denkt das so, ne?
Ich bin nicht überrascht, dass du hier solche Fakten nennst.
Ja, aber zumindest wenn du Campingplatz, dann gibt es ja auch so Campingwiesen, da stehen auch so Zelte und dann wird auch vorm Zelt in so einem, auf dem Fußboden gekocht, weil die haben ihren Tisch nicht dabei. Da brauchst du dir auf einem Dauercampingplatz keine Gedanken zu machen. Da hast du eine voll ausgestattete Küche, Kühlschränke, die hatten da fließendes Wasser, die hatten Toilette auf dem Platz. Auch alles ganz spannend, das war an so einem Hang. Und da war, früher war das wohl so, da war ein Dauercampingplatz woanders, also auf dem gleichen Campingplatz, und da am Hang war halt nur so ein Weg runter. Und da haben die Dauercamper überredet, die Campingplatzbeleitung, dass sie da doch eigene nochmal Parzellen hinbauen, haben den ganzen Wall einfach weggeschaufelt und an dem Berg halt so Parzellen gebaut, Abwasser gelegt und Strom gelegt, das haben alles die Dauercamper selber gemacht und sich das sozusagen selber erschlossen, dieses Land. Also die zahlen nachher
auch, sich aus,
die zahlen auch Pacht für den ganzen Kram, also oder Miete, weil wie auch immer das heißt. Also, aber die haben halt sozusagen den Antrag selber gestellt und haben das wie in Amerika, die Pioniere haben die richtig.
Neues Land erschlossen.
So neues Land erschlossen.
Oregon haben die gegründet, quasi.
Ja, das fand ich ganz witzig. Da ist ja auch viel so Bierlaune ist da ein Ding, glaube ich. Da trinkt man gerne mal hier so ein Bier und grillt. Bier trinken und grillen, da ist die Welt noch in Ordnung. Weißt du, ja. In so einer Laune ist das wahrscheinlich entstanden, dass da jemand zur Campingplatzleitung gesagt hat, hier, wir können das hier alles umbuddeln, da habt ihr mehr Campingplätze, wir zahlen das auch und wir machen alles. Eigentlich ein Deal.
Ja, ich hatte auch eine kleine urdeutsche Experience. Ich war nämlich auf einem Konzert. Und zwar war ich bei Fury in the Slaughterhouse, die bezeichnen sich selber als, wie haben sie genannt, Heritage Band. Was die damit sagen möchten ist, die sind alt. Und
welches Erbe halten die denn hoch? Ihr eigenes dann? Oder was bedeutet
ja, Heritage eigentlich in dem ja, Sinne? Das, ja. Die halten ihr eigenes Erbe halten sie hoch. Das Ding ist, beim Erb geht es ja immer darum, dass es irgendwann kommt, aber es kommt erst, wenn die sterben. Und die sind dann eine Heritage Band, wenn man davon ausgeht, dass die wahrscheinlich bald sterben. Das ist wahrscheinlich das Ding.
Zu dem Thema muss ich ganz kurz eine Frage stellen, ob du das für mich auch beantworten kannst. Denn ich frage mich ja bei manchen Bands, das klingt gerade so, die machen keine neue Musik mehr seit so 30 Jahren. Und spielen nur noch ihren alten Kram. Ist man dann am Ende vielleicht sogar nur noch eine Coverband von sich selber?
Ich glaube schon. Aber ich muss sagen, hier in dem Fall ist es echt so, dass sie nach ja jetzt 30 Jahren oder so, ich glaube 15 Jahren ohne Album, haben sie ein neues rausgebracht.
Und es ist also kein Best-of.
Sie haben natürlich auch alte Songs gespielt, aber es ging auch um neue. Es geht mir gar nicht so um das Konzert, muss ich sagen, sondern es geht mir gerade darum, dass wir da hingereist sind. Das war nämlich in der Nähe von Koblenz, in St. Goarshausen. Da ist die Lorelei-Statue, die engste Stelle des Rheins. Und da ist eine Freilichtbühne, wo auch mal Bono von U2 gespielt hat. Und da haben die auch gespielt. Und wir sind da extra hingereist, weil ich das zum Geburtstag bekomme letztes Jahr. Und es war halt ein Gag, dass das halt nicht um die Ecke ist und nicht irgendwie in Hamburg oder das Konzert ist, sondern wir haben einen kleinen Trip gemacht. Und da in St. Goar und St. Goarshausen, das ist quasi das Gleiche, nur auf unterschiedlichen Seiten des Rheins? Nee, ja, genau. Witzigerweise nennt man das irgendwie denn doch nicht Goa, sondern Rhein, was dazwischen läuft. Verstehe ich auch nicht. Ich finde das ja Quatsch. Da muss mindestens mal ein kleiner Fluss sein, der irgendwie Goa heißt. Auf jeden Fall gibt es St. Goa und St. Goarshausen, die mit einer Fähre verbunden sind. Wir waren dann in St. Goa, also gegenüber, auch. Und da war so das Größte, was uns gleich angelächelt hat, Stefans Weinladen. Stefans Weinladen war total die Ultra-Experience. Das ist nämlich, habe ich dann später gemerkt, ich glaube ein ganzes, ganzes Institut in diesem Ort. Denn es ist nicht nur ein Laden, sondern ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass der gleiche Typ nochmal den gleichen Laden einfach so 500 Meter weiter nochmal hat. Und die Website davon ist irgendwie giftsfromgermany.com. Und das ist genau das, was du in den Laden kriegst. Du kriegst das Bild, was Ausländer von Deutschland haben, in diesem Laden präsentiert. Du kannst halt kaufen Kuckucksuhren. Es heißt Weinladen, du kannst natürlich auch Wein kriegen. Du kriegst Kuckucksuhren, du kriegst Weihnachtsmänner, du kriegst, ich glaube, Gartenzwerge gab es auch.
Was meinst du mit Weihnachtsmänner?
Aus Holz oder aus Porzellan und so Figürchen.
So, dann wahrscheinlich auch Nussknacker und sowas, ne?
Und ja, genau. Die erste Etage war ausschließlich für Weihnachtsdeko. Und das war leider jetzt gerade zu im Sommer. So. Aber ich fand das halt geil. So. Die Experience war großartig. Und weißt du, was passiert, als ich reinkomme? Ich krieg direkt einen Schnaps in die Hand gedrückt. Wirklich, ich komme rein und eine Frau kommt an und fragt, Likörchen? Und gibt mir so ein Gläschen in die Hand. Großartig.
Ja, aber ist da denn viel Tourismus? Oder wie kommt das, dass man da...
Ja, anscheinend schon. Also zum Beispiel diese Freilichtbühne ist wirklich riesig. Ich glaube, ja, das ist gegoogelt. Ich glaube, allein an Sitzplätzen waren da, glaube ich, ich weiß nicht mehr, waren das 5 oder 30.000 oder so. Über 5.000 Sitzplätze allein. Und da waren halt dreimal so viele Leute mindestens drin. Es war wirklich ein großes Konzert. Dahinter war halt ein riesen Campingplatz und die hatten quasi alle Hotels in der Nähe waren ausgebucht. Und wir hatten auch nur so ein kleines Zimmerchen bekommen irgendwo, damit wir da irgendwie übernachten können. Es war auch so ein Ding, dass halt wir im, im Hotel verabschiedet wurden mit viel Spaß heute Abend. Wir haben nie erwähnt, was wir vorhaben oder so. Es war allen offensichtlich klar.
Es gibt nur die Freilichtbühne. Alle sind immer da.
Genau. Oh. Genau. Und so war es auch. Wir sind in die Stadt gelaufen und so viele Band-T-Shirts und so weiter die ganze Zeit. Also der Ort lebt, glaube ich, davon. Der hat auch ganz viel zu bieten. Die haben ein paar Schlösser und so. Und die Lorelei selber ist halt, ist halt so ein Ding. Das ist eine Statue da mit so einer, mit so einem Mythos dahinter und so. Und
das ist da,
Heinrich Heine hat, meine ich, wenn ich mich recht erinnere, darüber ein Gedicht geschrieben. Und so weiter und so fort. Das ist die engste Stelle des Rheins. So, in der stand ich quasi. Ich war da nämlich sogar im Wasser an der Stelle fast. Und ich habe ich im Nachhinein aber erst gemerkt. Ich habe mich da nicht belesen, ich habe es gelernt auf der Rückfahrt.
Du fährst dann einfach los.
Und die hat die größte Kugelsuhr der Welt oder so. Und das war einfach so eine. das war einfach so vor dem Laden wie so ein Schild draußen an der Tür, weißt du? War das halt eine Kugelsuhr, die halt riesig war.
Hat die so. Dann auch, also kam da auch ein Kugel raus dann auch? Also war die funktionstüchtig?
Also ich war zur vollen Stunde nicht da, aber ich jetzt rein optisch hätte ich gesagt, klar.
Ich hätte jetzt gesagt, da warten halt dann auch Leute vor. Und dann wird da immer gefeiert zur vollen Stunde, wenn der größte Kuckuck der Welt aus diesem dieser Uhr rauskommt.
Nee, es war so spektakulär war es nicht. Und ich glaube auch, es war nicht die größte Kuckucksuhr, so per se, es war die größte Kuckucksuhr, die irgendwelche Einschränkungen hatte.
Ja, das ist ja.
Ich hab's hier gefunden. Es war die größte freihängende, handgeschnitzte Kuckucksuhr der Welt. Also schon zwei Adjektive heißt zwei Einschränkungen.
Ja, aber das ist ja oft so. Das machen ja viele. Und das finde ich auch immer ganz geil, wenn man dann so liest. Ich war ja in Heiterbu. Und dann ist das so die größte Wikinger-Siedlung nördlich der Elbe mit reinem Bevölkerung aus so und so oder sowas. Das ist so oder südlich von Kattegat oder sowas. So ganz komische Einschränkungen, damit das ja einen Superlativ bekommt.
Ja.
Und oft ist es ja auch so irgendwie, dass da so eine Einschränkung im Nachhinein erst festgestellt wird, ne? Wenn man so das Älteste irgendwas ist, dann ist man ja nicht, also manchmal ist man ja sehr lange das Älteste und manchmal ist irgendwie eine Woche später wird irgendwo anders was ausgebuddelt. Und dann muss man sich halt eine Lösung finden für die Werbung, die man schon aufgehängt hat.
Ja, die Älteste im Umkreis von 3 Kilometern.
Genau, das könnte man für unseren Podcast bestimmt auch machen. Ein Superlativ finden.
Also wir sind ja schon der Rohpost-basierteste Podcast der Welt. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich glaube, wir haben diverse Superlative schon erreicht, Christoph. Der Podcast in Gänze ist ein Superlativ. Dein Snapchat-Verhalten ist ein Superlativ. Dein Filter-Dasein. Jeder meiner genannten Punkte fällt mir gerade auf. Habe ich was zu erzählen zu? Ich fange direkt mit dem letzten an. Ich bin mir jetzt auch im Snapchat-Game drin.
Hast du es geschafft, dir Lens Studio runterzuladen und jetzt auch einen?
Genau, ich habe auch einen Top-Filter kreiert, den ich auch bestimmt hier in der Description poste. Wenn ich rausfinde, wie ich links poste. Aber du als alter Lensen-Profi bist der genau der richtige Consultant für mich. Genau, ich habe ich habe nachgebaut für einen Kollegen, der in so Videocalls immer nur so seinen Kopf so in der Ecke hat. Ne? Man sieht immer seinen Körper gar nicht, man sieht wirklich nur so seinen Kopf, der so ganz unten links in der Ecke ist. Und ich habe gesagt so, ey, das erinnert mich an so Futurama. Weißt du, in Futurama sind ja immer so Köpfe, die in so Gläsern sind mit Flüssigkeit.
Ja.
Und daran hat es mich erinnert. Und deswegen habe ich das sehr viel Zeit investiert, in Klammern, ich glaube, knappe halbe Stunde oder so, wo ich gesagt habe, es ist mir so wichtig, ich baue ihm jetzt einen Snapchat-Filter, dass er seinen Kopf tatsächlich als Futurama-Kopf sehen kann. Und genau das habe ich gemacht und habe gebastelt, dass er jetzt da ist quasi so ein Glas auf dem Tisch von Futurama und du kannst dein Gesicht da in die Mitte setzen.
Amazing.
Und dann schwebt dein Gesicht da. Großartig, ne? Und das ist meine Experience. Und ich bin jetzt schon dabei, dass ich irgendwie 6000 Aufrufe habe mit diesem Filter. Also ich folge dir auf deiner viralen Schiene, fahre ich jetzt auch und versuche deinen 50.000 Aufrufen nachzukommen von deinem Oldesloer Doppelkorn. Mützchen.
Ich zittere vor Angst, das kann ich schon sagen, weil ich musste ja einstellen. Das heißt, du bist ja jetzt auf dem Weg nach oben, ich stehe auf dem Berg, aber dein Berg ist potenziell größer. Das kann ja, also, du kannst ja noch viel höher klettern.
Und ich habe gerade gelernt, Futurama hat auch eine neue Staffel rausgebracht. Also ich bin, ohne es zu wissen, war ich mitten im Puls der Zeit.
wenn du nicht gecopyright strikes wirst, vorher hast du auf jeden Fall gute Chancen.
Also ich war das ja nicht, möchte ich. Also jegliche Futurama-Köpfe, die ihr online so findet, das ist jetzt eine rein fiktive Story, die ich erzählt habe, klar. Also ich bin da nicht der Rechteinhaber, der irgendwie abmahnbar ist oder so. Nee, nee. Apropos, ich habe eben Rohrpost erwähnt. Ich habe ein Big Rohrpost-News für dich. Man glaubt es kaum. Die Welt der Rohrpost ist nicht tot, Christoph. Denn jeder weiß, es ist das beste System, um Dinge von A nach B zu transportieren, das es gibt. Punkt. Besser als, weiß ich nicht, Magnetschwebebahn. So.
Besser als E-Mail.
Besser als E-Mail.
Stell dir vor, besser du bist im ersten Stock und willst hier deinem Chef im fünften Stock irgendwie fragen, ob du irgendwie mehr Mittagspausen machen darfst, weil eine nicht reicht. Ja. Dann schreibst du ihm noch keine E-Mail, weil der denkt sich so, E-Mail von ihm, aber wenn er eine Rohrpost bekommt, ja, dann ist natürlich
hat keine auch Relevanz ganz, sonst. Ne?
Ist es natürlich auch eine ganz andere Anfrage mit viel mehr
Pizzazz, ja. Mit mehr Bums, kann man sagen.
Naja, du hast jetzt auf jeden Fall entdeckt, dass es da jetzt ein besseres, neueres, heißeres System gibt, oder?
Genau, und zwar die große News ist New York. Die, ich sag mal, eine der großen Städte, ja, den alle anderen nacheifern, haben jetzt beschlossen, dass sie ein, zumindest in einem Sektor der Stadt, führen sie jetzt ein rohrpostbasiertes Müllsystem ein, wo einfach du deren Mülleimer sind verbunden an ein Rohrsystem und durch den Unterdruck wird der ganze Müll durch das ganze System geleitet in so Kapseln. Das ist de facto ein Rohrpostsystem auf Stadtskala. Großartige News für uns als Anhänger des Rohrpostsystems.
Wie groß ist das? Kann man da auch so illegal reisen denn von A nach B mit so in der Müllrohrpost? Gibt's da so, es gibt doch so in U-Bahn-Stationen wohnen dann so Obdachlose oder so heimlich oder so Sprayer oder ganz oft wohnen da auch so geheime Organisationen oder Superhelden wohnen ja auch oft so in so U-Bahn-Schächten. Kann man das auch in diesen Müllschächten? Wie groß ist, muss ich mir das vorstellen?
Ich habe jetzt die Pläne nicht gesehen. Es ging um ein älteres System, denn New York hat das tatsächlich schon seit 40 Jahren, aber nur auf einer kleinen Insel. Und es ist eher so eine Novelty, dass es da noch existiert. Aber jetzt wollen die es tatsächlich auch in der Stadt selber verbauen.
Weil's funktioniert.
In einem Neubaubereich. Genau. Und der Bericht war über das alte System. Das kann ich gerade nur darüber reden und kann nur sagen, da waren so Rohre, die sind so, weiß nicht, so 30 cm dick oder so. Da kannst du jetzt, ein Baby kannst du da reinschmeißen, aber sonst nichts. Das sollte man auch nicht tun. Ich glaube,
aber das wäre doch vielleicht auch gut für so ein Krankenhaus. Weißt du, von dem du gerade ein Baby geboren hast und das muss schnell noch irgendwie woanders, also das ist ein Notfallbaby. Ja. Da ist irgendwas ist los mit dem Baby. Der muss schnell.
Ab durch die Rohrpost, zack. Von so einem Geburtshaus zu einem Krankenhaus. Einfach so. Das ist jetzt, keine Ahnung, das Baby ist ganz gelb, lass es aber schnell in die Kinderklinik bringen.
Ich hätte auch so ein Video gesehen über Medikamente, die in so afrikanischen Staaten über Drohne kommen. Ja. Und da, warum nicht Medikamente über Rohrpost? Warum sind nicht die ganzen Krankenhausapotheken mit Rohrpost verdingst? Um mal schnell hier, oh, wir brauchen hier noch das und das ganz schnell, und dann fupp.
Ja.
Es kommt.
Es
kommt.
Ja.
Es wird kommen.
Es kommt. Das ist das erste Zeichen, dass die Zukunft unter Druck steht. Also unter Druck. Der Aufschwung, der kommt erst noch. Ich sag dir das. Mark my words. Jetzt investieren.
Ich habe ja neulich gehört, dass es wieder Pläne gibt, das FSJ irgendwie zu verpflichten zu machen oder sowas, dass es so ein soziales Jahr gibt. Und dann zusätzlich habe ich im gleichen Moment ein paar Mormonen gesehen. Und jetzt frage ich mich, ist das fair, wenn Mormonen das anrechnen, ihre jährliche Tätigkeit, weil die das ja sowieso machen. Zum einen ist das ja eine Aufgabe von denen, das zu tun, aber das soll die ja auch irgendwie rausreißen.
Meinst du, dass Mormonen sich dafür einsetzen müssen,
ja,
religiös quasi, dass sie die Welt verbessern?
Genau, das müssen die ja machen, deswegen laufen die ja überall rum. Aber wenn die das jetzt auch noch über das FSJ bezahlt kriegen oder sowas, über Pflicht bezahlt, also ist es denn überhaupt noch eine
Findest du es noch fair?
Ist es noch fair? Anderen
gegenüber. Ist es noch fair Mormonen, allen anderen gegenüber, die nichts tun.
Anderen Mormonen gegenüber. Irgendwie hatte ich da solche.
Ja, oder ist das fair gegenüber all den Leuten, die gar nichts tun und die Mormonen müssen es eh machen und kriegen es dann auch bezahlt? Also, das ist ja auch nicht fair. Ne?
Und dann habe ich mich gefragt, kann ich als Nicht-Mormone dieses FSJ bei den Mormonen machen? Weil ich fand, diese Schilder finde ich immer so witzig, also ich würde auch gerne mal einen Anzug und so, also und so mit so einem.
Was meinst du für Schilder?
Die haben immer so einen weißen Anzug und so schwarze Schilder. Ich weiß nicht, daran erkennt man Mormonen. Ich weiß nicht, ob du das noch nie gesehen hast, wie man Mormonen erkennt, aber das sind 2 bis 5 Leute, die in weißen Hemden mit so einem schwarzen, manchmal Anzug, aber meistens weiße Hemden, und dann haben die so ein schwarzes Schild, so ungefähr, keine Ahnung, 3x5 Zentimeter auf der linken Brust. Hast du es noch nie gesehen?
Also ich habe Mormonen schon mal gesehen, aber mit dem Schild auf der Brust, keine Ahnung.
Das
also
sind immer so, keine Ahnung, so 17- bis 19-Jährige, sag ich mal, die so aussehen. Ja. Und das denkt man sich dann, ach, Mormonen. Ist das nicht, denkst du dir das nicht manchmal, wenn du die siehst?
Ja.
Du fragst dich, was machen mitten in der Nacht so Leute im Anzug, total nüchtern auf der Reeperbahn?
Ja, nee, ist nicht mein Alltag, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe dazu auch eine Story, die Zeugen Jehovas, stehen ja auch immer überall rum und die sprechen einen ja eigentlich nicht an. Ne? Ich habe das erste Mal gehabt, dass ich angesprochen wurde, halte ich fest, mit guten Tag. Das ist meine Story dazu. Also bisher kannte ich ausschließlich, dass die wirklich nur da standen. Und da war ich ganz perplex.
Die heißen ja jetzt nur noch JW oder sowas. Das ist ja alles sehr ja komplett rebranded. Das sind ja gar nicht mehr die Zeugen. Die sind jetzt die JWs oder so. Dass man da ja nicht mehr weiß, was das ist. Aber ich dachte immer, das kommt aus Osteuropa, weil die da verboten sind. Oder beziehungsweise die dürfen da nicht aktiv werben. Und dass sie deswegen so eine Policies haben. Aber ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht so verpönt bei Zeugen.
Ja.
Bei uns im Dorf war das auch mal so, dass da regelmäßig so ein Zeuge vorbeikam und auch geklingelt hat an der Tür, und dann ist meine Mutter nicht da gewesen, weil die unterhält sich gerne mit so Leuten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, dass sie sich auch gerne mal mit den Zeugen unterhält, weil dann für gerade nichts zu tun am Sonntag, weißt du, und dann kannst du dich da noch mal ein bisschen mit denen unterhalten. Die sind ja nette Leute, ne? Da kannst du dich auch noch mal unterhalten, ein bisschen, und was da los ist. Auf jeden Fall erinnere ich mich an eine Szene, wo ich einmal irgendwie kurz vorm Festival war, auch so noch in Unterhose, morgens so leicht irgendwie fertig. Mache ich so komplett verschlafen die Tür auf, und dann labert er mich zu und ich so, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss weg. 1,5 Jahre später, gleiche Situation, und der Typ konfrontiert mich mit dem Gespräch vom letzten Mal. Fährst du wieder auf so ein Festival oder sowas? Die führen ja Logbuch über dich, ne? Aha. Und ich frage mich jetzt, also Bogen zu deiner Begegnung mit den Zeugen. Hast du dich mit dem unterhalten, kurz? Weißt du, wie du heißt? Bist du jetzt in der Zeugen Jehovas Kartei? Wird das geschert zwischen allen Zeugen Jehovas? Kriegen die raus, wo du wohnst? Das nächste Mal, wenn die bei dir klingeln, wissen die, wer du bist, und dann fragen die dich, wie es war in St. Goa.
Glaube ich auch, kann passieren. Ich glaube, das ist jetzt mein erstes Aufeinandertreffen, nachdem ich 30 wurde. Vielleicht ist es genauso die Zeit, wo man alt genug ist, dass man auch mal angesprochen wird. Und jetzt bin ich auf Radar. Weißt du, vorher wurde ich immer ignoriert. Bestimmt klingelt hier demnächst einer und sagt, na, wie war es denn St. Goa? Und warum hast du dich nicht mit uns unterhalten, mit meinem Kollegen Stefan?
Wach doch mal auf.
Das ist, glaube ich, eine Überleitung zu religiösen Subgruppen. Und zwar habe ich die Lösung für eines der Probleme des Klimawandels, Christoph.
Na?
Ich habe es ja auch schon angekündigt, dass das kommt. Ja, nicht gesagt was.
Der Klimawandel kommt.
Der Klimawandel kommt. Und wir müssen da alle was tun. Wir müssen auch alle mal ein bisschen zurückschrauben hin und wieder. Und es ist ja, ein Problem ist ja, dass der Luxus in unserer Gesellschaft, man gewöhnt sich dran, ja. Und man will dann nicht mehr davon ab. So, und wie kriegt man das jetzt hin? Da braucht eigentlich eine Gesellschaft, die das wirklich verpönt, dass man so, keine Ahnung, SUV fährt und ganz viel fliegt und weiß ich nicht, macht. Aber wie kriegt man das hin, dass man die Leute mitnimmt? Ja, dass man sie nicht verliert dabei. So, also man braucht eine super judgy Gesellschaft, die einen fertig macht. Ja, die ganze Zeit shame. die auch eine Gesellschaft der Schande. Genau. Aber, pass auf. Aber man kann da nämlich schauen, okay, wo gibt es solche Gesellschaften sonst noch?
Ja.
Potenziell. Und da schlage ich mit den Boden zurück zu religiösen Untergruppen und sage, weißt du, wer das Problem gelöst hat? Die Amish-Leute. Die Amish-People haben es gelöst. Ich glaube, da kann man was von lernen. Die leben in einfachen Verhältnissen. Ja, die leben eigentlich ja schon so, dass sie wahrscheinlich sehr wenig CO2-Bilanz mit sich tragen, negativerweise.
Die reisen nicht viel, weil Flugzeuge sind Quatsch.
Reisen nicht viel. Genau, die haben halt eine Gesellschaft der Schande, und die haben aber ein kleines Türchen sich selber aufgemacht, mit der sie das sich dennoch ausleben können. Und zwar haben die ja das Prinzip von, ja, jetzt spreche ich es Englisch aus, weil es nur so gibt, Rumspringer, also rumspringen, weil es ist ja alles so irgendwie diese deutsche Wörter. Das, ich nenne es jetzt rumspringen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Übersetzung ist. Aber das ist ja die Zeit, in der Jugendliche, die dürfen ein Jahr lang, dürfen die in die Welt, in die ganz normale Welt und machen, was sie wollen. Die dürfen alles tun, worauf sie Bock haben.
Du siehst so richtig die Hörner abstoßen.
Die dürfen so richtig die Hörner abstoßen, genau. Und ich sag dir, das ist die Lösung, die mit die Gesellschaft der Schande funktioniert. Du brauchst
nicht das freiwillige soziale Jahr, sondern wirklich so ein freiwillig asoziales Jahr, wo man einfach mal...
Das freiwillig asoziale Jahr, ganz genau. In der du halt machen kannst, was du willst. Da machst du Weltreisen, da gehst du, da fährst du mit dem SUV über den Acker und machst ihn kaputt. Da, weißt du, verhältst du dich einfach wie so eine richtige Ökosau. Ja. Du kannst machen, was du willst, aber in dem Moment, wo du fertig bist, wo das jetzt reicht's auch, gehst du zurück in das Leben, in das einfache Leben und in die Gesellschaft der Schande. Und die Gesellschaft findet das okay. Die sagt einfach, oh, ach so, du hast hier dein Rumspringen. Na, dann ist ja alles gut. Dann viel Spaß auf deinem Flug nach Tahiti. So, gönn dir. Ja, die gönn dir Jahre. Die goldenen gönn dir Jahre sind das dann. Und dann hat man so diesen ganzen Luxus, den die Gesellschaft gerade mit sich hat, den hat man noch so im Leben und dann weiß man, was man hat. Und danach legt man das alles ab, sagt, jetzt habe ich das goldene Wasser getrunken. Es reicht. Ja.
Und dann legt man das einfach so ab.
Dann legt man einfach so ab. Ich weiß gar nicht, also, hier so genau.
Ja, das klingt ja plausibel. Vielleicht könnten wir auch alle Amish werden. Also, dass man das einfach mal zwingt,
Leute. Mal zwingen, Entschuldigung. Dann wie gemeinschaftlich da aber
vielleicht wird man mal als einigen. Gesellschaft Amish. Wie in so einem Computerspiel. Weißt du, man konvertiert, der Bundeskanzler konvertiert zum Amish-Tum. Und dann wird
alle, der, alle auch.
Der wird der Rest einfach mitkonvertiert.
Ja, ich meine, im Mittelalter war das ja so, ne? Da war der König plötzlich Katholike. Schwupp, ist das gesamte Königreich katholisch. Und er hat da jetzt hier, da oder woanders, wenn halt so mal eine kleine Völkergruppe einfach mal so nicht mehr da ist irgendwann, das ist dann halt so.
Ja, Schwund.
Schwund ist immer, ne? Eieiei, jetzt haben wir direkt ziemlich Dark Turn hier. Ja, ich beende den Dark Turn und schließe den Bogen zurück auf das Konzert. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich habe meine Geschäftsidee aufgeschrieben und die Geschäftsidee lautet ein mobiler T-Shirt-Service.
Was heißt das? Dass man nochmal schnell was druckt?
Dass man schnell mal eben druckt, genau. Und was das mir ermöglicht, ist, dass du so quasi Backstage-Pässe verkaufst für Konzerte. Du schaust einfach, wie sieht denn die Crew aus vor Ort und du fährst halt vor mit deinem kleinen Camper und hast dann dein kleines T-Shirt-Studio einfach dabei. Das ist ja auch nicht, das kann ja nicht so viel sein, da hast du so eine Siebdruckmaschine. So, die machst du hinten in so einen großen Pickup-Truck rein oder so. Wie schwer kann das sein? Und dann kannst du einfach T-Shirts so on the fly machen. Und dann hast du, verkaufst du dann halt quasi so Band-Shirts, die nicht so richtig anecken. Also du hast dann halt natürlich nicht den Namen der Band, weil das wäre ein Urheberbruch. Das wäre wahrscheinlich nicht so geil. Ja,
es muss rechtlich alles richtig sein, wenn du dich in einen Backstage reinschmuggelst. Da muss man sehr auf diese rechtlichen Aspekte achten.
Genau. Also du verkaufst erstmal offiziell, aber viel geiler, was du auch machen kannst, ist, du kannst halt sagen, kannst du so Pseudo-Crew-T-Shirts mal eben machen. Weißt du, wo du sagst, so hier, ja, an der Lorelei Freilichtbühne zum Beispiel hatten die Leute, die da gearbeitet hatten, halt sehr prägnante T-Shirts an. So, dann machst du T-Shirts, die halt so ähnlich sind, die halt so auf den ersten Blick so aussehen wie die und dann läufst du halt mit deinem selbstgemachten T-Shirt da rum und bist halt Backstage-Bereich Zugang, weißt du? Das ist so wie das, wenn du so eine Bauarbeiterjacke anziehst, weißt du, so eine Warnweste, richtig. Da kommst du auch überall rein. Auf jeden Fall, ich sehe da gutes Geld. Ja. Und dann machst du halt offiziell T-Shirts, wo du sagst, so einfach nur Datum oder so. Weißt du, dass das Datum da drauf gedruckt. Da muss gar nicht die Band muss da gar nicht sein. Weißt du? Du kannst so sagen, bla bla bla, 13.8. oder so.
Ich war dabei. 13.8.
So, ich war dabei. So, und dann machst du so ominöse Anspielungen auf die Band, die dann halt da war. Weißt du? Ohne halt die Band direkt zu nennen. Ich glaube, das geht.
Ich finde das aber auch gut, wenn du einfach so ein Datum darauf schreibst und dann eine Stadt und einfach sagst, ich war dabei. Ja. Und niemand weiß, wo du dabei warst.
Ja, ist auf jeden Fall gut, ja. Kannst du überall verkaufen. Dann ziehst du direkt zum nächsten Ort, zum Touri, zur Touri-Information im Nachbarort und machst da auch.
Veranstaltungsunabhängig. Du kannst das ja auch.
Richtig.
Wenn du für jeden Tag des Jahres so ein T-Shirt hast.
Ich war dabei. Aber mit Ja auf jeden Fall dran, weil dann musst du ja neu verkaufen. Ja, nichts.
Ich überlebte den 24.12.2023. Das ist eine voll gute Idee. Machen wir. Das hier demnächst im Online-Shop.
Du kannst halt, kannst es überall machen, weißt du, du kannst auch sagen, hier, wenn du so einen typischen Spot hast, wo Leute zum Beispiel Anträge machen oder so, also so eine sehr signifikante Stelle an einem Strand oder so, hast du auch dein mobilen T-Shirt-Studio und machst direkt, hey, wollt ihr von eurem Antrag jetzt ein T-Shirt haben? Ja, hier, jetzt einfach sofort.
Da hast du so Partner-T-Shirts für die Leute, die auch so Partner-T-Shirts tragen. Glaube ich, nur es gibt's
genug. Die Leute, die es gesehen haben, die einfach so zufällig drumherum standen, die nachher
applaudiert haben oder
so, die kriegen alle ein Shirt. Also die können halt ein Shirt kaufen oder die Braut oder der Bräutigam kann natürlich da mal einen springen lassen. Ne? Klar, für alle, die in der Nähe sind. Du musst halt den Moment abpassen, du musst irgendwie ein Gespür dafür haben, wo sind die ganzen Anträge. So, und dann in dem Moment, wo sagt ja und alle klatschen und so weiter, in dem Moment fährt wie so ein Eiswagen mit einer Melodie, fährt dann halt dein mobiles T-Shirt-Studio vor und sagt, jetzt ist der Moment.
Ich glaube, du musst das größer denken. Du musst nicht in einem Wagen denken. Du kennst ja Ghost Kitchens. Wir brauchen Ghost Print, also hier Geisterdruckereien. Weißt ja. du hast halt eine App und dann bist du verbunden mit einer lokalen Druckerei und kannst jederzeit auf Abruf dir ein T-Shirt liefern lassen. Genauso wie wenn du musst ein T-Shirt sich liefern zu lassen, muss genauso einfach sein wie Essen. Anspruch. Das muss der Anspruch sein.
Ja, wenn ihr weitere solche tollen Geschäftsideen uns überbringen wollt, dann kommt doch vorbei auf unsere Website auf lufthieroben.de. Da findet ihr auch Links zu Spotify und iTunes, wo ihr uns gerne 5 Sterne geben sollt. Aber viel wichtiger,
erzählt unseren Freunden davon. Wir haben jetzt auch ganz neu eine...
Unseren Freunden? Weiß ich ja nicht.
Ansonsten erzählt auf jeden Fall euren Freunden von diesem Podcast, weil das ist am meisten wert, bringt uns am meisten. Und wir haben jetzt einen Bonus seit dieser Folge. Wir haben eine Hörer-Zurück-Garantie. Wenn euer Freund diesen Podcast nicht gefällt, kann er sie kostenlos diese Folge bei uns per E-Mail an noreply@lufthieroben kann er diese Folge schicken. Und wir erstatten ihm emotional die Energie, die er dafür aufgewendet hat, diese Folge zu hören. Wir haben extra so einen Energiestein jetzt aufgebaut, nur für Leute, die die Folge zurückschicken. Also wir haben eine absolute Hör-Zurück-Garantie, unser Service für euch.
Aber wir wissen natürlich alle, dass ihr alle sehr zufrieden seid und deswegen empfehlt uns sehr, sehr, sehr weiter.
Bis dahin, bleibt gesättigt, haltet die Zwiebeln fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang.